So, die lebendigen Fische schwimmen jetzt zum Kindergottesdienst. Und wir hören die Predigt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Da fand eine Kinderfreizeit statt auf einem großen Campingplatz. Und die Tochter kam immer gern dazu. Sie hatte Jesus gefunden. Und nun wollte sie mehr hören und mehr lernen. Und die Eltern betrachteten das mit ziemlicher Skepsis. Und eines Tages kam der Vater zum Campingplatz, um seine Tochter abzuholen. Und er traute sich nicht so richtig in dieses Zelt da rein. Und er machte den Hals möglichst lang, um wenigstens rauszubekommen, was die denn da so lernen würden. Und da sah er, wie vorne auf der Tafel die Worte standen: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und der Mitarbeiter, der dabei stand, der hörte, wie der Vater sagte: Oh, ich glaube, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, das ist so. Wenn Menschen begreifen, was Christen wirklich wollen, dann werden viele hellhörig und offen und fragend. Aber manchmal geschieht auch genau das Gegenteil. Manchmal ist es umgekehrt. Je besser die Menschen verstehen, was Christsein bedeutet und wer Christus ist, umso entschiedener wenden sie sich davon ab. Das ist der andere Fall. Und oft sind es gerade dann diese Leute, die sich nicht nur abwenden, sondern auch dagegen wenden. Heute werden wir noch einmal einem solchen Fall begegnen. Wenn wir Stephanus betrachten in der Apostelgeschichte, der das genau so erlebt hat. Und dieser nächste Text in unserer Apostelgeschichtsreihe ist wieder typisch für dieses Buch, denn er zeigt uns einmal eine sehr spezielle, ja einmalige Situation. Stephanus ist der erste christliche Märtyrer, von dem wir lesen in der Bibel. Der erste, der sein Zeugnis für Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Er ist der erste, von dem uns das berichtet wird. Und zugleich finden wir hier bei Stephanus eine elementare Grundsituation wieder, die in der einen oder anderen Weise jeder Christ erlebt. Leiden für Jesus. Wenn Christen für Jesus leiden, das ist heute unser Thema heute Morgen. Es gibt natürlich auch andere Formen von Leiden. Es gibt Leid wegen Krankheit, es gibt Leid wegen schwierigen Familienverhältnissen, Leid wegen beruflicher Probleme. Aber heute geht es um diese spezielle Form des Leidens für Jesus. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Es gibt ständig Druck. Es gibt ständig Übergriffe, es gibt ständig Unruhe, denen sich die Christen dort ausgesetzt sehen. Und wir können das auch in unserem Leben mit Jesus. Eine ältere Dame, die ganz treu in unseren Gottesdienst kommt, hat das vor einiger Zeit in ihrer Seniorenwohnanlage so erlebt. Hat gemerkt, als sie missionarische Traktate verteilte, dass es Widerstand gab. Dass mir sagte, nein, das wollen wir hier so nicht. Druck wegen unseres Zeugnisses für Jesus, in einem Seniorenwohnheim in Hannover. Und wir wissen, was unsere Kinder, was die Schüler erzählen von bestimmten Situationen, wenn sie sich dazu bekennen, dass die Aussagen der Bibel gültig und wahr sind. Und noch dramatischer ist das in anderen Ländern. Da gibt es dann teilweise handgreifliche Christenverfolgung, wie wir sie hier in der Apostelgeschichte erleben. Man sagt, dass jährlich mehr als 160.000 Menschen weltweit ermordet werden wegen ihres Zeugnisses für Jesus. Mehr als 160.000 jährlich. Aktuelles Beispiel aus dem Iran, wo zwei Christen angeklagt werden wegen des Abfalls vom Islam. Mahmoud Matin und Arash Bazirat, 52 und 44 Jahre alt, wurden am 13. Mai verhaftet, weil sie einer evangelikalen Hausgemeinde in Shiraz angehören. Nach 2 Monaten Isolierhaft hat man sie dann zusammengelegt in eine Zelle. Bazirat ist zuckerkrank, ziemlich schwer zuckerkrank. Und Nun rechnet man damit, dass diese beiden hergenommen werden, um an ihnen ein Exempel zu statuieren, nämlich ein neues Gesetz durchzubringen, das Abfall vom Islam in jedem Fall mit Tod bestraft werden soll. So ein Gesetz wurde vor einiger Zeit eingebracht. Bislang ist es so, dass der Richter selber entscheiden kann, was er tut in einem solchen Fall. Aber es soll möglicherweise an ihnen dieses neue Gesetz gewissermaßen erprobt werden. Beten wir für die beiden. Beten wir für die beiden, dass sie bewahrt werden von unserem Herrn. Oder Neu-Delhi, die Gewaltwelle gegen Christen im indischen Bundesstaat Orissa, nimmt einfach kein Ende. Extremistische Hinduisten gehen von Ort zu Ort, zerstören Kirchen, vertreiben Christen, mitten im Sommer 2008. Oder ein Beispiel aus China, wo der Buchhändler Shi Wai Han, 38 Jahre alt, in sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand sich befindet, weil man ihn ins Gefängnis gesteckt hat. Wegen der christlichen Schriften und Lehren, die er verbreitet hat. Und jetzt sitzt er im Gefängnis im Stadtbezirk Haidan in Peking und die Freunde, die ihn besucht haben, haben gesagt, sie hätten ihn kaum wiedererkannt. Wenn Christen für Jesus leiden. Kurze Frage, ist das Mikrofon laut genug eingestellt? Versteht irgendjemand was nicht? Da hinten versteht jemand nicht, bitte etwas lauter stellen. Oder nach vorne setzen, ist auch noch immer eine Möglichkeit. Also, das ist die Realität. Das ist die Realität, mit der wir es heute zu tun haben. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie der Stephanus in Bedrängnis kam, weil er sich vor seinen jüdischen Volksgenossen öffentlich zu Jesus bekannt hat. Und wie er vor das oberste Gericht geschleppt wurde und dort der Gotteslästerung bezichtigt worden ist, wie im Iran. Natürlich unter etwas anderen Voraussetzungen. Und Stephanus hat den Prozess zu einer mutigen Predigt genutzt. Auch das hatten wir gesehen. Dass er gesagt hat, Leute, das Gesetz und alle unsere wertvollen Traditionen können uns nicht retten. Weil unser Herz immer weg will von Gott. Und darum brauchen wir alle Jesus und seine Vergebung. So hatte er gepredigt. Sehr beeindruckend. Und heute sehen wir jetzt, wie die Zuhörer auf seine Predigt reagiert haben. Sie finden das auf ihrem Gottesdienstzettel in unserem Predigttext vor sich. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn, das ist ein Ausdruck für Jesus als den endzeitlichen Richter und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber an diesem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Wenn Christen für Jesus leiden. Wir wollen fragen, was geschah da eigentlich? Wie können wir das einordnen? Wie kommen wir da durch? Die Ereignisse um Stephanus sind ja so etwas wie eine Fallstudie, an der wir lernen können. Wir können fragen, wer ist da eigentlich alles beteiligt? Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn Christen für Jesus leiden? Und das Erste, was wir sehen, wenn Christen für Jesus leiden, erstens, der Teufel tobt. Wenn Sie mitschreiben, also erstens, der Teufel tobt. 54, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Und dann nochmal Vers 57, wo der Mob dann losschlägt. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn hinaus zur Stadt und steinigten ihn. Vers 54 und 57. Es geht ihnen durchs Herz. Wenn ein Mensch mit seiner Sünde konfrontiert wird, so wie das Stephanus ja in den Versen vorher in seiner Predigt getan hat, dann gibt es im Grunde genommen drei Reaktionen. Es gibt Buße, dass einer umkehrt und sich beugt. Es gibt Gleichgültigkeit, dass einer so weitermacht, als wäre einfach nichts geschehen. Und es gibt massiven Widerstand, Aufruhr. Und das ist hier der Fall. Hier steht, es geht ihnen durchs Herz, Vers 54. Das heißt, sie fühlen sich schwer getroffen. Unsere Kinder würden sagen, der geht ab wie eine Rakete. Der reagiert völlig gereizt, völlig empört. Das ist die Situation. Stephanus hat ihrer falschen Frömmigkeit die Maske vom Gesicht gezerrt. Er hat gezeigt, dass dahinter ein Herz steckt, das dem Herrn nicht gehorchen und sich nicht beugen will. Und dann steht hier, sie knirschten mit den Zähnen. Rasender Zorn, namenloses Entsetzen, heiße Feindschaft. Das wird damit ausgedrückt. Im Psalm 35, Vers 16 sagt David über seine Feinde, sie beißen ihre Zähne zusammen über mich. Sie wüten gegen mich, heißt das. Und so geschieht es hier auch. Überlegen Sie mal, die haben mindestens zum dritten Mal das Evangelium gehört. Zum dritten Mal. Kapitel 5, Kapitel 4 und dann nochmal in Kapitel 6 und 7 von Stephanus. Und viele von denen, die jetzt gegen ihn vorgehen, waren immer dabei, höchstwahrscheinlich. Und sie haben sich immer mehr verbiestert und immer mehr widersetzt. Wenn ein Mensch wiederholt und mutwillig Gottes Wort wegstößt, dann kann es geschehen, dass Gott irgendwann an seinem Leben handelt in der Weise, dass er sein Herz noch weiter verhärtet. Dass Gott diesen Menschen irgendwann richtet für seinen Widerstand gegen Gott. So wie es bei Pharao war. Erst wollte er nicht gehorchen, dem, was Mose sagte, und dann konnte er nicht mehr gehorchen. Und so scheint es hier zu sein. Sie rennen sich immer tiefer in ihren Widerstand hinein. Liebe Leute, wer Gottes Güte und wer Gottes liebevolles Rufen mit Füßen tritt, der kann irgendwann keine Reue mehr empfinden, sondern nur noch Zorn und Widerwillen und Empörung und Groll. Der ist getrieben von Gefühlen des Hasses. Sie knirschten mit den Zähnen, steht hier. Und das ist ein Vorgeschmack dessen, was Jesus über die Hölle gesagt hat. Jesus hat gesagt, zum Beispiel Matthäus 13, 41, 42 und an vielen anderen Stellen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Da wird dieser Groll gegen Gott in der Gottesferne auf ewig praktiziert werden, heulen und Zähne klappen. Und so auch hier. Aber Stephanus lässt sich nicht einschüchtern. Als Stephanus weiterspricht, nämlich von Jesus, den sie ermordet haben, da wird diese grummelnde Meute von Theologen und Juristen dann endgültig zum Mob. Und sie sehen, was sie hier tun in Vers 57. Sie schrien laut, sie hielten sich die Ohren zu und sie stürmten einmütig auf ihn ein. Die Ausleger überlegen und diskutieren die Frage, ist das jetzt ein legales Urteil des Hohen Rates, was dort exekutiert wird, oder ist das Lynchjustiz? Vielleicht von beiden etwas? Wahrscheinlich eher Lynchjustiz, würde ich sagen, aber dennoch soll der Schein des Rechts gewahrt werden, natürlich. Die Steinigung war die klassische Bestrafung für Gotteslästerung. Hatte ich Ihnen ja letzten Sonntag aus 3. Mose 24 vorgelesen. Und sie machen sich immerhin die Mühe, den Schein des Rechts zu wahren und den sie ja umbringen, aus der Stadt rauszuzerren. Steinigungen sollten nicht innerhalb des Stadtbereichs stattfinden, draußen. Und dann taucht hier dieser Begriff Zeuge auf. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes. Wissen Sie, die Zeugen hatten bei der Steinigung eine wichtige Funktion. Sie mussten, nachdem man den Gesteinigten von einem Abhang heruntergestürzt hatte und er noch lebte. Wenn er noch lebte, mussten die Zeugen den ersten Stein werfen. Der erste Zeuge den ersten Stein, der zweite Zeuge den zweiten Stein auf die Brust, um den Abhang hinabgestürzten endgültig zu töten. Damit wollte man auf Nummer sicher gehen, dass die Zeugen nicht leichtfertig irgendetwas in die Welt setzen, sondern wenn, dann mussten sie auch dafür gerade stehen und an dem Urteil, an der Vollstreckung des Urteils, das durch ihre Zeugenaussage zustande gekommen war, eigenhändig mitwirken. Das war das Recht der Steinigung, können Sie im 5. Mose 17 nachlesen. Und so ist es hier. Sie machen alle mit und sie halten sich zugleich die Ohren zu, diese Mitglieder des Hohen Rates, weil sie es einfach nicht mehr tragen, was Stephanus sagt. Und es ist hochinteressant, der Bericht macht deutlich, dass sie wie unter einem inneren Zwang stehen, wie getrieben sind. Hier steht, sie stürmten auf ihn zu. Und dieser Begriff stürmen, hormao im Griechischen, taucht zum Beispiel auch in den Evangelien auf, in Markus 5 und Matthäus 8, wo eine Herde von Schweinen, die von Dämonen besessen ist, den Abhang hinab stürmt. Genau das gleiche Wort. Sie sind wie getrieben. Und im okkulten Ephesus sind gegenüber von Begleitern des Paulus genau solche Dinge passiert, wo man auf sie eingestürmt ist mit einem fanatischen, antichristlichen Hass. In diesen Ausdrücken, da deutet sich zwischen den Zeilen an, was Jesus und später Paulus ausdrücklich benannt haben. Ja, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit den bösen Geistern unter dem Himmel, sagt Paulus, mit den Dämonen. Das sind die, die eigentlich die Gemeinde Jesu angreifen. Epheser 6, Vers 12. Und der Herr Jesus hat das dem Petrus mal gesagt, Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Der Teufel will euch durchschütteln wie den Weizen. Lukas 22, Vers 31. Und das ist wichtig für unsere Situation, liebe Leute, wenn wir um Jesu Willen angegriffen werden, dass wir das ganz klar sehen, es geht nicht einfach nur um menschliche Feindschaft. Das kann mal mit dabei sein, irgendwelche persönlichen Animositäten. Aber wenn du um Jesu Willen angegriffen wirst, dann hat das noch eine ganz andere Dimension. Ob das dem, der dich angreift, bewusst ist oder nicht. Warum? Weil der Satan das größte Interesse daran hat, die Gemeinde Jesu zu beschädigen. Das ist sein Interesse. Er will die Christen lähmen. Er will Gottes Ehre verdunkeln. Weil der Teufel es nicht erträgt, wenn Menschen vom Evangelium ergriffen werden. Wenn Menschen im Glauben wachsen, wenn Menschen das Wort Gottes auf den Leuchter stellen und sagen, daran wollen wir orientieren, dafür wollen wir unser Leben einsetzen, dafür wollen wir mit Leidenschaft kämpfen. Das erträgt der Teufel nicht. Das erträgt der Teufel nicht, wenn Gemeinde wächst. Das erträgt der Teufel nicht, wenn Gemeinde mit vollen Segeln missioniert in ihrem Umfeld. Das erträgt er nicht. Und das bekämpft er mit allen Mitteln. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Also, wenn wir fragen, wenn Christen für Jesus leiden, was passiert da eigentlich? Dann lautet die erste Antwort, der Teufel tobt. Und diese Sicht ist erschreckend. Sie könnte einen einschüchtern, wenn da nicht zugleich eine zweite Perspektive wäre. Und die kommt jetzt in Vers 55. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen. Und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das Zweite, der Himmel handelt. Erstens, der Teufel tobt. Zweitens, der Himmel handelt. Schauen Sie, während der Teufel wütet, ist Jesus doch nicht untätig. In Psalm 121 steht dieser wunderschöne Satz, der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Schreiben Sie sich den irgendwo ganz groß über Ihr Bett. Der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Und darum können Sie gut schlafen und schlummern. Weil der sie behütet, nicht schläft und nicht schlummert. Der Himmel handelt. Und die besondere Hilfe für Stephanus besteht darin, dass er das in dieser Situation sogar mit seinen menschlichen Augen sehen darf. Er darf das sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes sieht er in einen geöffneten Himmel. Und was sieht er da? Vers 55 und 56. Er sieht Jesus zur Rechten des Vaters in seiner Herrlichkeit. Die Macht des Vaters und die Macht des Sohnes. Das sieht er. Mit eigenen Augen. Wenn Sie mit biblischen Ausdrücken etwas vertraut sind, dann kommt Ihnen diese Formulierung seltsam vor, dass Jesus zur Rechten Gottes steht. Sonst steht in der Bibel immer, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Ist Ihnen aufgefallen? Also Matthäus 22, 44, Matthäus 24, 64 und viele andere Stellen, Kolosser 3, Vers 1, Hebräer 10, Vers 12 und so weiter, immer, er sitzt zur Rechten. Und das Sitzen soll wahrscheinlich deutlich machen, Jesus hat sein Heilswerk vollbracht. Ein für alle Mal hat er sein Leben geopfert für unsere Schuld. Er hat das Werk vollbracht. Es ist geschehen. Es ist alles getan für uns. Und er sitzt jetzt und hat in voller Souveränität Anteil an der Macht des Vaters. Und er richtet die Welt. Und hier steht nun in Apostelgeschichte 7, Vers 56, er steht. Das heißt, er hat sich eigens erhoben für diese Situation. Bedenken Sie. Und dass Gott uns das mitteilen lässt, zeigt, dass es wichtig ist. Hier steht zweimal, er steht. Das heißt, er achtet auf seinen Zeugen. Jesus lässt den Stephanus sehen, dass er extra aufgestanden ist. Unfassbar. Er achtet auf seinen Zeugen. Er schützt ihn. Und er heißt ihn willkommen in der Ewigkeit. Als ob Jesus dem Stephanus sagen würde, Stephanus, keine Sorge, ich stehe bereit, ich werde dich empfangen, du bist bald da. Er steht. Er steht und wartet und wacht und schützt seinen Zeugen. Was für eine Liebe Gottes in diesem einen Wort an dieser Stelle. Ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Was für eine Ermutigung muss das für Stephanus in diesem Augenblick bedeutet haben? Er wusste und glaubte das ja auch so, dass der Herr Jesus da ist und ihn schützt. Aber in diesem Moment hat Jesus ihn das sehen lassen. Er hat gesagt, Stephanus, du bist dir nicht selbst überlassen. Stephanus, du brauchst nicht auf eigene Faust zu kämpfen. Stephanus, ich lasse nicht zu, dass du deinen Verfolgern schutzlos ausgeliefert bist. Ich lasse das nicht zu. Der Himmel handelt. Ich bin da. Sei gewiss. Und ich zeige dir das, dadurch, dass du siehst, ich stehe hier für dich. Der Himmel handelt. Stephanus gehört zu den ganz wenigen Menschen. Und selbst zu biblischen Zeiten waren das ganz wenige, die schon in ihrem irdischen Leben in den Himmel sehen konnten. Paulus konnte das, Johannes durfte das einmal, Jesaja durfte es und Hesekiel. Und sonst eben Stephanus. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und liebe Leute, wir sehen zwar zu unseren Lebzeiten noch keinen geöffneten Himmel, aber wir leben unter einem geöffneten Himmel. Das hat Jesus uns versprochen. Wir leben auch unter einem geöffneten Himmel. Jesus hat gesagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch, ich bin da. Und Paulus hat geschrieben in Kolosser 3, Vers 1, wir trachten nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur rechten Hand Gottes. Er ist da. Und Gott zeigt uns das heute nicht auf gleiche Weise wie dem Stephanus. Nun, Sie müssen bedenken, der Stephanus hatte das Neue Testament noch nicht. Der Stephanus konnte noch nicht all die Verheißungen Jesu lesen, die dort für uns festgehalten sind. Und ihm hat Gott in dieser besonderen Situation diese besondere Sicht gegeben. Aber auch wenn Gott uns das in dieser Weise nicht zeigt, der Grundsatz, der gilt für deine Drucksituation ganz genauso. Du kannst dich darauf verlassen, der Himmel handelt für dich, wenn du zu Jesus gehörst. Und Stephanus ist dadurch so ermutigt und so gestärkt, dass er das nicht für sich behält. Und er sagt das dann im Vers 56, während er das sieht, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und damit wird diesem obersten Gericht, diesem Sanhedrin klar, also mal vorausgesetzt, dass der Stephanus nicht spinnt. Und das haben auch seine Gegner nicht gedacht. Hätten sie es gedacht, hätten sie ihn nachsichtiger behandelt. Sie sehen hier an diesem ganzen Text, wie ernst die den Stephanus genommen haben und ihn nehmen mussten. Nein, sie haben ihn ernst genommen. Wenn er nicht spinnt, dann scheint Jesus wirklich zu leben. Dann scheint Jesus wirklich zu handeln für seine Leute. Der Himmel handelt. Und der sterbende Stephanus wird nahtlos aufgenommen in die Gegenwart Jesu. Ich denke, das ist ein ganz hilfreicher Nebenaspekt, den wir aus diesem Text auch lernen können. Man fragt sich ja immer, wie wird es sein, wenn wir sterben, werden wir dann gleich bei Jesus sein? Oder kommt dann erstmal der lange Schlaf und irgendwo am Ende dann, dass wir zu ihm kommen? Schauen Sie, hier sehen wir das. Hier wird deutlich, Christen sterben in die Arme Jesu hinein. Wenn du diese Welt verlässt und zu Jesus gehörst, dann stirbst du in seine Arme hinein. Jesus hat zu dem Verbrecher gesagt, der sich bekehrte, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, noch heute. Und Paulus hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das ist das Ziel, nicht der lange ewige Schlaf. Man könnte hier von der Bibel ja noch viel dazu sagen, nur so viel, auch bei Stephanus sehen wir dies. Jesus wartet auf ihn. Du stirbst, wenn du stirbst in Christus, dann stirbst du in seine Arme hinein. Und dann steht hier so friedlich dieses Wort, er verschied. Er entschlief in Vers 60. Er kam zu Jesus. Also das ist die zweite Wirklichkeit, die auch da ist. Die zweite wesentliche Perspektive. Wenn einer von den Jesus-Leuten für seinen Herrn handelt, dann kannst du gewiss sein, der Himmel handelt auch. Du bist nicht im Stich gelassen. Er ist da. Er passt auf dich auf. Und wie hart dir die Situation auch erscheinen mag, das ist immer wahr. Das ist immer wahr, dass er da ist. Wilhelm Busch, der hat das über den Kirchenkampf damals gesagt, unter den Nationalsozialisten. Es war manchmal geradezu unheimlich, wie wir gemerkt haben, dass Gott die Hand drüber hielt. Es war manchmal geradezu unheimlich. Natürlich sind damit nicht alle Fragen beantwortet. Natürlich ist damit nicht ausgestrichen, dass viele auch sehr viel Schlimmes erlebt haben und übel gequält und gefoltert worden sind und gestorben sind unter so vielen Diktaturen. Aber es war eben immer doch dieser Fingerzeig Gottes da. Ich bin da. Und ich liebe so diese Begebenheit, von der Wilhelm Busch erzählt, in der Pauluskirche in Darmstadt, wo er damals einen Vortrag gehalten hat, den er eigentlich nicht hätte halten dürfen, weil die Nazis das verboten haben. Jesus ist der Herr. Und dann haben sie ihn in die Kirche reingeschmuggelt und hinterher aus der Kirche wieder rausgeschmuggelt. Und als er sich in den Wagen setzte und mit seinem Fahrer losfahren wollte, da hat die Gestapo ihn geschnappt. Und er wurde verhaftet. Und das sprach sich schnell rum und es sammelte sich eine Menschenmenge. Und Wilhelm Busch hat dann erzählt, vor der Kirchentür war der Mercedes vorgefahren, am Steuer der SS-Mann. Im Fong nahm der Kommissar und ich Platz. Und der Fahrer tritt auf den Startknopf und er will losfahren. Und der Motor springt nicht an. Und da steht der Wagen und der Motor springt nicht an. Und die Menschenmenge drumherum wird immer größer. Und Busch sagt, fahren Sie doch los, schrie der Kommissar. Aber der Wagen sprang wieder nicht an. Und Busch sagt, es kam mir vor, als ob der starke Gott selber den Wagen blockierte. Und da stimmte dann jemand in der Menge das Lied an, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Und es gab einen gewaltigen Gesang. Gott regiert, der Himmel handelt. Und dann kam eine große Stille. Und nur ab und zu dieses verzweifelte Rrrr. Busch schreibt, ich mache mir schon Sorgen um die Batterie. Und dann stand da auf einmal ein junger Mann. Keiner kannte ihn. Busch sagte, ich habe nie erfahren, wer das war, auf der Kirchentreppe. Und er rief über die Menge hinweg diese Verse von Blumhardt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und dann verschwand dieser junge Mann in der Menge, sagt Busch, und irgendwann sprang der Motor dann an und wir fuhren los, aber Busch sagt, mein Herz jubelte, weil Gott so deutlich seine Hilfe und seine Nähe gezeigt hat. Und er sagt, war es nicht seltsam, dass uns gerade in der Stunde, in der es so aussah, als siegten die Mächte des Todes, Gott das so erleben ließ. Und dann sagte er zu dem Kommissar neben ihm, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Und der Kommissar sagt ihm, wissen Sie, ich war früher auch mal in einem Bibelkreis für Oberschüler. Armer Mann, sagte ich. Der Verhaftete zu dem Gewalt über mich gegeben war. Der Himmel handelt. Gott ist da. Und manchmal lässt er wie so eine Tür aufgehen, dass wir das sehen. Ein Gruß aus der Ewigkeit. Und nun kommen wir noch schnell zu einer dritten Perspektive, die dieser Bericht nur andeutet, in kleinen Nebenbemerkungen. Sehen Sie in Vers 58, da heißt es, sie stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und dann nochmal in Vers 1 von Kapitel 8, ganz unten, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Das ist das erste Mal, dass Paulus in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Das ist noch eine Nebenrolle, die er hier gewissermaßen spielt. Ab Kapitel 13 wird er dann die Szene beherrschen. Und diese wenigen Bemerkungen, die zeigen, er war in diesen Lynchmord verstrickt. Er war tief verstrickt. Höchstwahrscheinlich gehörte er der jüdischen Synagoge in der Gegend von Silizien an. Seine Heimatstadt Tarsus lag in der Gegend. Und von dort kamen auch unter anderem die Gegner, die Stephanus angriffen, nach Jerusalem. Das können Sie in Apostelgeschichte 6, Vers 9 nachlesen. Und wahrscheinlich war Paulus dabei. Nein, er macht sich nicht selbst die Hände schmutzig. Aber er steht im Hintergrund. Er stützt das. Er trägt die ganze Geschichte mit. Und sie deponieren ihre Klamotten bei ihm. Während sie gewissermaßen die Ärmel hochkrempeln, legen sie ihre Kleider bei Paulus ab. Und mit dem Ausgang dieses Tages ist er hochzufrieden, wie wir in Kapitel 8, Vers 1 sehen. Er hatte Gefallen an seinem Tod. Ja, Paulus erlebt diese Stunden mit. Und er hört offensichtlich sehr genau zu. Er sieht offensichtlich sehr genau hin. Und wissen Sie, ich bin zutiefst überzeugt, in diesen Stunden, auch wenn Paulus sich noch wehrt und umso kräftiger in die Gegenrichtung läuft, in diesen brutalen Stunden, da wird der Keim gelegt, der Same gelegt für seine spätere Bekehrung. Da wird der Same gelegt für seine spätere Bekehrung. Und Paulus ist hier ein Bild für die Welt, die dabei steht, wenn die Christen um Jesu Willen leiden und verfolgt werden. Manche Zuschauer sind ganz unbeteiligt. Manche fragen sich, was wird denn da mit den Christen gemacht? Viele halten das auch für richtig und sagen, na klar, das geht auch nicht, was die Christen sich rausnehmen. Hier meinen, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen und zu sagen, es gäbe nur einen Weg und zu sagen, wir dürften bestimmte Dinge nicht tun, weil das Sünde sei und gegen die Gebote, was nehmen die sich raus? Recht so. Jetzt kriegen Sie mal einen drauf, dass Sie nicht so frech werden. Das gibt's immer wieder. Und doch hin und her gerissen wartet die Welt, was die Christen machen. Und wie die Christen reagieren. Der Teufel tobt. Der Himmel handelt. Und drittens, die Welt wartet. Drittens, die Welt wartet. Und schauen Sie, so ist es auch heute. Was für ein Zeugnis dürfte die Ehefrau von Bruder Jeske in der Türkei geben? Nachdem ihr Mann so brutal umgebracht worden war, wegen seiner missionarischen Tätigkeit. Und was für ein Zeugnis der Versöhnung und der Macht Christi hat diese Frau geben können. Die Welt wartet. Auch Paulus. Paulus hat in diesen Stunden entscheidende Anstöße bekommen. Woher wissen wir das? Kapitel 9 berichtet von seiner Bekehrung. Und schauen Sie her, einige Jahre später hat Paulus dann nochmal von seiner eigenen Bekehrung erzählt. Das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 22. Und dort in Apostelgeschichte 22, Vers 20, da sagt Paulus, und das Blut des Stephanus, als das vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Das erzählt Paulus nochmal so wortwörtlich in Apostelgeschichte 22, Vers 20. Genau diese Situation. Das hatte sich ihm unauslöschlich eingeprägt. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Das Bild dieses Zeugen bekam er nicht mehr aus seinem Herzen. Die Welt wartet. Und der Kirchenvater Augustin hat gesagt, wenn Stephanus nicht so gebetet hätte, dann hätte die Gemeinde Jesu keinen Paulus bekommen. Wenn Stephanus nicht so gebetet hätte, dann hätte die Gemeinde Jesu keinen Paulus bekommen. Das war Stephanus' Auftrag in dieser Situation. Vergessen wir das nicht. Wenn wir um Jesu Willen leiden, dann sind nicht nur der Himmel und die Hölle dabei, sondern auch die Welt. Die Welt wartet. Ich muss an eine Mutter denken, die in ihrem Umfeld sehr missionarisch ist, die sich seit Jahren zusammen mit ihrer Familie unermüdlich für die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus einsetzt. Und zurzeit muss diese Mutter, muss die ganze Familie durch schwere Prüfungen gehen. Es ist nicht Verfolgung um Jesu Willen, aber es ist eine andere schwere Prüfung, schwere Krankheit, viel Krankenhaus, viel Angst, viel Sorge. Und vor wenigen Tagen hat mir diese Mutter am Telefon gesagt, vielleicht hat Gott es auch deshalb geschickt, weil die Leute jetzt gucken. Nun haben sie immer ihre christlichen Schriften verteilt. Und was machen sie jetzt? Wie gehen sie jetzt damit um? Bleiben sie ihm treu oder bleiben sie ihm nicht treu? Und vielleicht sagt sie, hat Gott es deswegen so zugelassen, dass sie jetzt schauen und dass wir gefordert sind, dem Herrn treu zu sein. Die Welt wartet. Wenn Jesus uns dazu befähigt, dann wird es auch gelingen, dass wir ihn unter schwierigsten Umständen bezeugen dürfen. Wir sind fehlerhaft, wir sind angreifbar, verletzbar, wir sind Sünder, auch als Christen noch. Aber der Herr kann es schenken, dass durch all unsere Gebrochenheit und Sündhaftigkeit hindurch doch seine Wahrheit erstrahlen kann. Und diesen Dienst, den hat auch Stephanus seinen Peinigern bis zuletzt getan. Und so möchte ich Sie bitten zum Abschluss dieser Predigt, dass wir noch einmal auf Stephanus schauen. Das ist das vierte und letzte, was wir hier sehen. Der Teufel tobt, der Himmel handelt, die Welt wartet, der Märtyrer missioniert. Das ist das vierte. Der Märtyrer missioniert. Und Märtyrer und missionieren, das sind eigentlich zwei Wörter für die gleiche Sache. Man sagt, der Prediger predigt, der Sänger singt, der Verkäufer verkauft, der Märtyrer missioniert. Denn Märtyrer, das heißt nicht eigentlich Verfolgter, sondern Märtyrer, was heißt das? Das heißt Zeuge. Martyria, das Zeugnis. Der Martys, der Zeuge. Aber weil viele Zeugen eben dafür mit ihrem Blut bezahlt haben, darum ist das so eng zusammengerückt. Der Märtyrer ist der Verfolgte und der Leidende. Aber wörtlich ist es eigentlich der Zeugende, der für Jesus Zeugende, der Missionierende. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Wer bezeugt, wer sich zu Jesus stellt, der muss damit rechnen, auf die eine oder andere Weise für ihn zu leiden. Nicht immer leiden, nicht notwendigerweise in jeder Situation. Es gibt Phasen, wo den Christen erstaunlich viele Möglichkeiten zu Gebote stehen, wo uns Türen geöffnet werden, wo Menschen voller Dank das Evangelium hören. Das gibt es, Gott sei Dank. Und darüber können wir dankbar sein. Wir müssen dieses Leid nicht suchen. Aber das wird immer wieder kommen. Und zuletzt wollen wir fragen, wie war das möglich? Wie war das möglich, dass Stephanus diese Situation so durchstehen konnte und so für das Evangelium nutzen konnte? Warum hat er sich so bewähren können? Warum konnte er bestehen? Das ist die letzte Frage. Der Märtyrer missioniert. Wie ging das? Und auch darauf gibt uns der Text eine ganz klare Antwort. Das Erste, was wir sehen bei Stephanus, er ist bestimmt vom Heiligen Geist. Also 4a, wenn Sie so wollen, er ist bestimmt vom Heiligen Geist. Das steht hier in Vers 55. Er war voll Heiligen Geistes, steht hier. Und die grammatikalische Form, die da steht, macht deutlich, das war nicht eine einmalige Kraftausrüstung, sondern das prägte sein ganzes Leben. Das war ein Lebensstil, das war eine Grundausstattung. Das steht wörtlich, seiend voll Heiligen Geistes. Und das hatten wir schon in Kapitel 6, Vers 5. Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das heißt, er hat in seinem Alltag mit Jesus gelebt. Im Glauben. Und Jesus hat den, der sich im Glauben an ihn hing, geprägt. Mit seinem Heiligen Geist hat er ihn gestärkt, hat er ihn geprägt, hat er ihn bestimmt. Und die Bibel sagt sehr deutlich, wie das praktisch geht, dass unser Leben immer mehr mit dem Heiligen Geist geprägt wird und vom Heiligen Geist ausgefüllt wird. Wodurch wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt nach biblischem Zeugnis durch das Wort. Und wenn wir im Glauben an Jesus uns mit seinem Wort befassen, seinem Wort studieren und seinem Wort aussetzen, uns vor seinem Wort beugen, mit der Gemeinde zusammen seinem Wort zuhören, dann wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Wenn wir wenig mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, wirkt der Heilige Geist wenig. Wird unser Herz immer kälter, immer freudloser. Wenn wir uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, im Glauben an Jesus, wird unser Herz immer mehr gestärkt von ihm, immer mehr geprägt durch ihn, immer mehr bestimmt vom Heiligen Geist. Und so war es bei Stephanus. Und auch für uns ist das so wichtig, dass wir uns bei Zeiten in Jesus verankern und dass wir bei Zeiten im Glauben reifen. Dass wir bei Zeiten immer mehr mit Jesus zusammenwachsen, damit wir dann vorbereitet sind, wenn auch andere Situationen kommen. Und bei Stephanus war es so. Er war vorbereitet. Er lebte beständig mit dem Herrn Jesus. Das will diese Formulierung eigentlich ausdrücken. Und schauen Sie, der Heilige Geist will uns sogar beides geben. Er will uns die tägliche Ausstattung mit der Frucht des Heiligen Geistes schenken. Die tägliche Nähe Jesu, dass wir lernen, mit ihm zu leben und auch durch alle Fehler und alles Stolpern hindurch immer wieder durch ihn geprägt werden. Und dann will er uns zusätzlich für besondere Situationen, wenn es besonders nötig ist, auch noch besonderen Mut und besondere Weisheit geben. Hat er ja bei Stephanus auch gemacht. Und Jesus hat das schon den Aposteln versprochen, habt keine Angst, wenn ihr unerwartet in schwierige Situationen kommt, vor irgendwelche Instanzen geladen werdet, der Heilige Geist wird euch dann das Richtige einfallen lassen. Wenn ihr keine Chance habt, euch vorzubereiten, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet durch den Heiligen Geist entsprechend ausgerüstet sein. Und Gott wird euch leiten. Es wird euch nichts Böses geschehen. Also, er war bestimmt vom Heiligen Geist. Und dann das nächste B, was wir hier sehen. Er blickt nach oben. Vers 55. Er sah auf zum Himmel. Lass dich nicht von den Umständen fesseln. Lass dich nicht fixieren von dem, was dich an dieser Welt festnageln und festkleben will. Wir neigen so sehr dazu, die Umstände für übermächtig zu halten. Ich habe das hier schon mal gesagt. Aber Stephanus blickte nach oben. Er sah ganz nüchtern, wo die Probleme lagen, aber er wusste, das ist nicht die letzte Wirklichkeit. Und nach oben, das heißt nicht, dass er so ein Dreistock-Weltbild hatte, oben Himmel, Mitte Erde, unten Hölle, sondern er wusste, Gott ist in der für uns noch unsichtbaren Welt. Aber wenn Jesus direkt so eingreift, dann ist das oft so, dass er räumlich das von oben her geschehen lässt. Macht er so. Aber hat nichts mit einem Dreistock-Weltbild zu tun. Und so blickt Stephanus nach oben. Er blickt zu Jesus. Er sieht gewissermaßen durch alle Umstände hindurch und über alle Hindernisse hinweg auf den Herrn. Also, er ist bestimmt vom Heiligen Geist. Er blickt nach oben. Und dann das nächste, was wir bei ihm hier sehen, er bekennt Jesus als den Herrn. In Vers 56 spricht er dann, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das ist ein Bekenntnis zu Jesus als Gott, dass er diesen Titel hier verwendet. Das ist ganz klar. Und jetzt brechen alle Dämme. Es brechen alle Dämme. Jetzt schlägt der Mob los. Sie schrien, sie hielten sich die Ohren zu, sie stürmen auf ihn ein. Und wissen Sie, man kann das nachvollziehen. Denn schauen Sie, was war passiert. Wenige Monate vorher hatte wer hier vor Ihnen gestanden? Jesus. Und mit dem Begriff Menschensohn erinnert Stephanus Sie an exakt diese Situation. Was war da passiert? Der hohe Priester hatte Jesus beschworen, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und wie hatte Jesus geantwortet? Jesus hatte das bejaht. Er hatte gesagt, ihr werdet den Menschensohn, diesen endzeitlichen Richter, zur Rechten Gottes sehen. Und er wird einmal kommen mit den Wolken des Himmels. So hatte Jesus es gesagt, den Menschensohn zur Rechten Gottes sehen. Und das sieht Stephanus jetzt, dass der Menschensohn zur Rechten Gottes steht. Verstehen Sie, was da durch die durchgegangen sein muss? Bei Jesus hatten sie Blasphemie geschrien, Gotteslästerung, und sie haben Jesus fertig gemacht und ans Kreuz gebracht. Und jetzt sagt Stephanus in einer Situation, wo man keine Flausen mehr im Kopf hat, in einer Situation, wo es um alles oder nichts geht, jetzt sagt Stephanus, ja, ich sehe Jesus, den Menschensohn, zur Rechten Gottes des Vaters. Er lebt, er regiert. Es ist genauso gekommen, wie er gesagt hat. Und auch das andere wird noch kommen, nämlich, dass er wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels, sichtbar und in Macht und Herrlichkeit. Und da bekommen es diese hohen Herren mit der Angst zu tun. Und wenn das wahr wäre, dann wäre das für sie nicht zu ertragen. Dann hätten sie wirklich Gott gekreuzigt. Und dann hätten sie die schlimmste Schuld auf sich geladen, die man sich nur denken kann. Und sie wissen, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und es bleibt ihnen nur noch übrig, Stephanus totzuschreien und totzuschlagen, sich die Ohren zuzuhalten und alles zu tun, damit dieser Zeuge ausgelöscht wird, damit er sie nie mehr in Angst und Schrecken versetzen kann. Und genau das geschieht hier. Und was macht Stephanus? Nachdem er sich bekannt hat zu Jesus als dem Herrn, er begibt sich ganz in Jesu Hand. Das ist das Vorletzte, Vers 59. Und sie steinigten Stephanus und der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und auch da nimmt er sich ein Vorbild an seinem Herrn. Wie hatte der Jesus gebetet? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hatte Jesus am Kreuz gebetet. Und Stephanus betet jetzt fast das Gleiche zu Jesus. Er sagt, Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das ist nochmal ein ganz starker Beweis dafür, dass Stephanus wusste und glaubte, Jesus ist Gottes Sohn. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hatte der Herr Jesus selbst gebetet. Und so mit diesen Worten, mit einem weiteren Bekenntnis zur Gottheit Jesu, gibt Stephanus sich ganz in die Hand Jesu. Und dann das Letzte, er betet für seine Verfolger. Vers 60. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht zu. Noch einmal zitiert er Jesus. Der Herr Jesus hatte gebetet für seine Mörder, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch einmal betet er wie Jesus. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Führe sie zu dem Punkt, dass sie umkehren können, dass sie frei wären von ihrer Schuld. Schauen Sie, der hat ihre Sünde nicht verharmlost. Der hat ihre Sünde nicht übergangen. Ganz im Gegenteil. Er hat es ihnen sehr deutlich gesagt. Er hat eine klare Bußpredigt gehalten. Das können wir ja in den Versen 51 bis 53 deutlich nachlesen. Er hat gesagt, eure Herzen sind verstockt, eure Ohren sind taub, euer Herz ist böse gegen Gott gerichtet. Ihr seid auf einem falschen Weg. Er hat das nicht verharmlost. Er hat das nicht einfach so stehen gelassen. Er hat nicht einfach gewartet, naja, vielleicht merken sie es ja irgendwann von selbst. Er hat sich mit aller Kraft gegen ihre Sünde gestemmt. Aber im Wissen um ihre Sünde hat er für sie gebetet. Und durch Stephanus, liebe Leute, hat der Herr uns ein wunderbares Vorbild gegeben, wie wir mit Drucksituationen, mit Leiden um Jesu Willen umgehen sollen. Wie wir wirklich überwinden können. Wie wir auch in solchen Situationen unter dem Segen Jesu stehen und wie wir auch in solchen Situationen für andere zum Segen werden können. Ein wunderbares Vorbild. Das reicht doch nicht, dass wir uns zusammenreißen. Das reicht doch nicht, dass wir sagen, nun wollen wir mal ganz tapfer sein. Das reicht auch nicht, dass wir sagen, wir nehmen alles ganz locker und es kommt alles nicht so schlimm, wie man denkt. Oder wir werden ganz stoisch oder wir machen Yoga und lernen dadurch Gelassenheit und was es noch alles an dummem Zeug gibt. Oder wir legen uns ein ganz dickes Fell zu und lassen nichts mehr an uns ran. Das hilft alles nichts. Das zerplatzt alles wie eine Seifenblase. Jesus hat einen ganz anderen Weg vorgesehen für uns. Und das hat er uns hier am Beispiel des Stephanus gezeigt. Stephanus war bestimmt vom Heiligen Geist. Und das will Jesus auch für uns, dass du bestimmt bist vom Heiligen Geist durch sein Wort. Stephanus blickte nach oben, blicke zu Jesus. Stephanus bekennt Jesus als den Herrn und Gott. Stephanus begibt sich ganz in Jesu Hand. Und Stephanus betet auch noch für seine Verfolger. Diesen Weg hat Jesus vorgesehen, nicht nur für besonders begabte Ausnahmechristen, sondern Jesus hat diesen Weg vorgesehen für jeden seiner Jünger, auch für dich und für mich. Diesen Weg. Nicht jeder von uns muss so viel aushalten wie Stephanus. Nicht jeder von uns muss so viel aushalten wie unsere Glaubensgeschwister im Sudan, in China, in Pakistan, in der Türkei, an vielen anderen Stellen. Die Herausforderungen und Angriffe können sehr unterschiedlich gestaltet sein, das ist wahr. Aber jeder, der zu Jesus gehört, und jeder, der den Herrn Jesus in einer gottfernen Welt nicht verschweigt, muss und wird so oder so auf Widerstand stoßen. Das kann nicht ausbleiben. Wir müssen nicht dauernd auf Widerstand stoßen, wir müssen nicht immer nur auf Widerstand stoßen. Aber wenn dir das noch nie passiert ist, dass du um Jesu Willen Gegenwind bekommen hast, dann solltest du dich fragen, ob du wirklich in der Weise, wie er es möchte, von dir erkennbar bist als sein Zeuge. Wir sollen das ja nicht suchen. Natürlich sind wir alle froh und dankbar, wenn uns das in bestimmten Situationen erspart bleibt. Wir sind alle leidensscheu von Natur aus. Alle. Wir wollen das nicht. Aber es gibt Situationen, da können wir es um Jesu Willen einfach nicht vermeiden. Paulus hat in 2. Timotheus 3, Vers 12 ganz deutlich gesagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle, die gottselig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. So oder so. Und darum ist es so wichtig. Und Jesus will uns das schenken, dass unsere ganze Lebenseinstellung, dass unsere ganze Ausrichtung, wir als Einzelne und wir als ganze Gemeinde, immer mehr geprägt wird von diesen Kennzeichen, die wir bei Stephanus gefunden haben. Das ist keine Frage unseres Alters. Das ist keine Frage unserer Bildung, unseres Gesundheitszustandes, ob wir geprägt sind von Jesus. Das ist keine Frage, wie hoch unsere Arbeitsbelastung ist oder wie unsere Persönlichkeitsstruktur nun mal aussieht oder ob wir so viel natürliche Charakterstärke mitbringen. Das ist alles nicht entscheidend, sondern es ist im Letzten einzig die Frage deines persönlichen Verhältnisses zu dem Herrn Jesus Christus. Darauf kommt es an. Er ist der Einzige, der dir dieses Leben schenken kann. Und er ist der Einzige, der die letzte Verantwortung für dein Leben wirklich übernehmen und wirklich tragen kann. Es kann kein anderer diese letzte Verantwortung für dich übernehmen. Wir können versuchen, uns gegenseitig zu helfen, so gut es geht. Und wir leben in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft mit Verantwortungsstrukturen, die Gott so geschaffen und so gewollt hat und die wir auch wahrnehmen und ernst nehmen müssen. Aber die letzte Verantwortung für dein Leben, die kann wirklich nur der Herr Jesus Christus selbst übernehmen. Und selbst wenn es hart werden sollte, ist er immer noch der Herr deiner Situation. Und du kannst dich darauf verlassen, der Himmel wird handeln. Mag der Teufel noch so tun, der Himmel wird handeln. Du lebst unter einem offenen Himmel. Und Jesus wird dafür sorgen, dass du in diesem offenen Himmel auch ankommst. Das letzte Wort in diesem Text, und damit schließe ich, ist ein ernstes, aber ein ganz, ganz getrostes Wort. Als alles gesagt und getan war, als der letzte Stein der Mörder geflogen war, als das letzte Gebet des Stephanus gesprochen war, als wirklich alles gesagt und getan war am Ende des Tages, da hat Jesus seinen Zeugen endgültig nach Hause geholt. Und da heißt es hier in Vers 60 am Ende, er verschied. Wörtlich ist es noch viel schöner im Griechischen. Da steht wörtlich, er entschlief. Er entschlief. Das war wahrlich kein sanfter Tod, den der Stephanus hier erlebt hat. Aber Lukas kann das trotzdem ganz ehrlich schreiben. Er entschlief, ganz friedlich. Warum? Weil Stephanus Frieden mit Gott hatte. Weil Stephanus nicht allein und verlassen gemeuchelt wurde dort am Straßenrand, sondern Jesus war da. Und Jesus lässt seine Zeugen für keine Sekunde aus den Augen. Auch dich lässt er nicht. Und wenn du aufwachst, wirst du für immer bei ihm zu Hause sein. Amen.